viel von dem, was wir als politische Polarisierung beobachten, ist nicht der Streit zwischen Extrempositionen, sondern ist der Streit zwischen vermeintlichen Mittelpositionen, die sich gegenseitig aber in Bezug auf diese Extrempositionen erst verstehbar machen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von dem COFEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge ist eine Episode aus der kleinen Reihe Beiträge aus der Konfliktdynamik, die Fachzeitschrift, zum Thema Mediation und Verhandeln und Entscheiden. Und wenn ich sage, das ist aus der Konfliktdynamik, dann trifft das nicht ganz den Punkt, denn dieser Beitrag wird erst noch erscheinen und ich werde mit meiner Kollegin Sonja Fücker dieses Interview führen, das dann später erscheinen wird. Sonja, habe ich das so richtig koordinierend zusammengefasst, was wir als Plan hier ausgeheckt haben?
Ich denke schon, Sascha, das ist alles in Ordnung. Genau, dann würde ich unseren heutigen Gast einmal vorstellen.
Gerne, genau.
Wir freuen uns, Nils Kumka heute hier im Gespräch da zu haben. Nils ist Soziologe und lehrt derzeit an der Universität Bamberg als Professor für soziologische Theorie. Nils, wir beide kennen uns schon eine Weile aus unserer gemeinsamen Zeit an der Universität Bremen. Ja, und ich freue mich, dass wir hier und heute mal wieder Gelegenheit haben, zu Themen uns auszutauschen, die dich vor allem, aber auch Sascha und mich interessieren und hoffentlich auch die Lehrerinnen und Leser und Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Nils, du forschst zu sozialer Ungleichheit und zu politischem Protest und hast jüngst ein Buch veröffentlicht zu einem Thema, was, sagen wir mal, derzeit die Gemüter in Gesellschaft und Politik bewegt. Aber nicht nur da, auch die Praxis der Mediation und der Konfliktbearbeitung beschäftigt sich mit Polarisierung, was es damit auf sich hat. Dazu möchten wir gerne mit dir heute ins Gespräch kommen und von dir erfahren, was du dazu erforscht hast und was du dazu so mitgebracht hast. Sascha, magst du starten in das Gespräch?
Ja, gerne, Nils. Und dann würde ich auch direkt zur Sache kommen. Also als Mediator oder Konfliktberater wundere ich mich ja schon, dass Polarisierung ein Thema ist, das jetzt so aufkommt. Also tagtäglich mit Konflikten zu tun, da wissen wir auch als Rechtsanwälte und andere Konfliktbegleiter, dass das nichts ungewöhnlich ist. Weshalb ist das so ein Thema, Polarisierung, jetzt geworden? Denn dein Buch ist ja nicht der Ausgangspunkt der Diskussion, sondern eher eine Beobachtung der Diskussion.
Ja, wenn man so will, war der Ausgangspunkt meines Buches eine ganz ähnliche Verwunderung. Erstmal kann man sagen, als empirisches Faktum konstatieren, Polarisierung treibt die Öffentlichkeit in verstärktem Maße um. Das ist eigentlich egal, wie man das misst, ob man die Leute in Umfragen fragt oder ob man die Nennhäufigkeit des Begriffs in Zeitungen nachvollzieht oder so. Sowohl in den USA zum Beispiel als auch in Deutschland gehen da alle Kurven steil nach oben seit einigen Jahren. Gleichzeitig ist es aber eben interessanterweise so, dass wenn man die Leute dann nach ihren Meinungen fragt, also fragt, wie sie denn zu so verschiedenen politischen Sachen stehen, dass wir die Idee von Polarisierung, vor der die Leute sich fürchten, empirisch nicht so richtig dingfest machen können. Also das ist jetzt ein bisschen ein komplexer Gedanke. Ich baue das mal so ein bisschen auf. Der Punkt ist, allgemein lebt diese Debatte von der Annahme, wir hätten es mit immer stärker auseinanderdriffenden Meinungslagern in der Bevölkerung zu tun. Wenn man dann aber eben diese Meinung abfragt, dann findet man diese Lager nicht. Und das war sozusagen so ein bisschen der Ausgangspunkt erstmal meiner Verwunderung. Wie kommt es eigentlich?
Das ist also eine Diskussion über die Bevölkerung, die von Polarisierung redet, als dass wir die Bevölkerung polarisierend erleben.
So könnte man das zuspitzen oder weil die Bevölkerung da ja auch gar nicht nur passiv daneben steht. Man kann das auch so zusammenfassen, dass die Leute sich in ihrer überwiegenden Mehrzahl vor etwas fürchten, was dann empirisch nicht auf Lager ist. Da steht man ja vor der unbequemen Wahl. Entweder man sagt, die Leute sind irgendwie ein bisschen doof, weil die nicht verstehen, dass das empirisch nicht auf Lager ist. Das findet die Soziologie nämlich seit geraumer Zeit immer wieder raus. Oder es ist eine andere Dynamik dahinter. Und erstens, weil ich das sympathischer finde, zweitens aber auch, weil ich glaube, dass es stimmt, ist meine Intuition in solchen Fällen dann meistens der zweiten Position zuzuneigen und zu sagen, vielleicht liegt der Fehler auch ein bisschen darin, was wir suchen. Der Ausgangspunkt, ich habe ein Forschungsprojekt gemacht zusammen mit Uwe Schiemank, Serena Pongratz und Rosalie Böger, haben wir politische Einstellungen in unterschiedlichen sozialen Klassen qualitativ untersucht. Die Frage, was diese Leute sich unter Politik vorstellen. Und ein irrsinnig interessanter Befund war, alle diese Gruppen, verschiedene Berufsgruppen, sorgten sich in ihren Gruppen sehr doll um Polarisierung. Aber sobald sie angefangen haben zu erklären, also in so Situationen greifbar zu machen, was sie damit meinen, haben die überhaupt nicht von Meinungen gesprochen. Sondern, ich paraphrasiere das jetzt kein wörtliches Zitat, aber sage so Redewendungen wie früher waren wir doch auch nicht einer Meinung und konnten trotzdem miteinander reden, waren viel eher das, worauf das hinauslief.
Und damit die Diagnose, heute würde das nicht gehen.
Genau, aber für mich waren zwei Befunde daran besonders wichtig für den Ausgangspunkt des Buches. Das eine war, man konnte feststellen, was die Leute dann jeweils unter Polarisierung verstanden haben, ging durchaus durcheinander. Also in den unterschiedlichen Berufsgruppen standen unterschiedliche Ängste vor Polarisierung im Raum. Das war keinesfalls immer dasselbe. Dass man erstmal festhalten kann, okay, wenn sich 80% der Bevölkerung Polarisierung sorgen, damit aber Unterschiedliches meinen, dann haben wir es ein Stück weit wahrscheinlich auch mit einem Artefakt zu tun. Das heißt, wir haben sowas wie eine etablierte Problemsemantik. Es ist etabliert, sich um Polarisierung zu sorgen. Und dann legt da jeder so ein bisschen seine eigenen Probleme rein und fühlt sich aber von der Mehrheit verstanden, weil die anderen sich ja auch vor Polarisierung sorgen. Das andere, was aber eigentlich noch wichtiger war, ist, alle Beispiele, die die Leute gegeben haben, bezogen sich auf politische Kommunikation. Also unterm Weihnachtsbaum, im Fernseher, auf Demonstrationen. Aber es ging immer um Fälle, in denen sozusagen politisch kommuniziert wird, die man als polarisiert wahrgenommen hat. Viel, viel eher, als dass es irgendwann in Meinung festgemacht wird. Wie ich das gerade in dieser Redewendung auch versucht habe, so ein bisschen zu greifen. Teilweise wurde das sogar explizit ausgeschlossen. Man hat gesagt, es geht ja gar nicht um die Meinung. Die waren ja früher auch nicht gleich. Sondern es geht um die Art und Weise, wie wir drüber reden. Der zentrale Einstellungswechsel meines Buches war zu sagen, das ist ja auch plausibel. Also die Leute laufen ja nicht durch die Gegend und führen Buch über die Meinungen anderer Leute und stellen dann irgendwann besorgt fest, die gehen auseinander.
Aber sie laufen durch die Gegend immer mit einem Smartphone, wo sie die Meinung anderer Leute zu politischen Themen permanent auf den Screen bekommen. In den sozialen Medien, über all diese Plattformen habe ich permanent mit politischen Meinungen zu tun.
Das ist wahr, das ist ein Punkt. Diese Beobachtbarkeit macht was mit den Leuten.
Ja.
Selbst bevor man da hinkommt, muss man feststellen, okay, die Leute haben ein Problem mit dem, was sie als polarisierte Kommunikation wahrnehmen. Mhm. Und beziehen sich darauf. Und das fangen wir natürlich in all diesen Umfragen immer nur begrenzt ein. Weil wir ja wissen, also alle, übrigens dafür muss man gar kein Soziologe sein, kann man sich selber befragen, wir alle haben ja so ein implizites Verständnis davon, mit wem wir über was reden. Das heißt, die meisten Meinungen der Leute nehmen wir ja alltäglich gar nicht wahr. Die Leute mögen sehr doll unserer Meinung sein, wenn sie sich aber in einem Punkt mit uns streiten, dann nehmen wir das sozusagen als einen scharfen Konflikt wahr. Andersrum, selbst wenn wir uns mit den Leuten irgendwo streiten, wissen wir gar nicht, dass wir in vielen anderen Punkten einer Meinung sind. Das wird für uns sozusagen praktisch gar nicht relevant. Das heißt, diese Idee, dass wir sozusagen mit den nicht gemessenen Lagern die Polarisierung widerlegt hätten, geht so ein bisschen an der Lebensrealität der Leute vorbei.
Sonja, wir hatten ja letztens auf dem Kongress in Hannover, den Konfliktmanagement-Kongress, von dir Ähnliches gehört, habe ich den Eindruck. Wie passt denn das zu deiner Perspektive als Soziologin, als Wissenschaftlerin, aber auch als jemand, der unmittelbar mit Konfliktbeteiligten arbeitet?
Ja, Sascha, ich glaube, da sprichst du einen interessanten Punkt an und vielleicht nochmal rückgekoppelt an das, was du, Nils, gerade gesagt hast. Du hast davon gesprochen, dass unterschiedliche Berufsgruppen aus eurer Forschung heraus auch ganz unterschiedliche Vorstellungen mit Polarisierung verbinden. Vielleicht damit verbunden die Frage an dich oder erstmal als Hinführung dahin. Aus der Mediationspraxis würde ich sagen, naja, Polarisierung ist etwas, womit wir immer zu tun haben. Also wenn Konfliktparteien in einer Mediation sitzen, dann haben die sehr polarisierte Einstellungen, Meinungen, Haltungen. Das heißt, das ist ein Alltagsgeschäft, mit dem wir zu tun haben. Ich schaue gerade mal Sascha an. Ich würde sagen, über Polarisierung zu sprechen, ist für uns nichts Neues in dem Sinne. Mit polarisierten Konfliktparteien oder Konflikten, wenn man so will. Und die interessante Frage wäre, siehst du denn in diesen, sage ich mal, unterschiedlichen Vorstellungen von Polarisierung, ist das etwas Neues, was uns jetzt zuteil wird? Oder könntest du der These folgen aus der Mediation zu sagen, naja, das gab's schon immer, aber die Kommunikation darüber ist eine andere? Oder wie du das formulierst in deinem Buch, Polarisierung lebt von der Kommunikation über Polarisierung.
Ich glaube, ja und nein und dann noch was Drittes. Wichtig ist erstmal festzuhalten, dass Polarisierung eine Kategorie gesellschaftlicher Selbstbeobachtung ist. natürlich kann ich sagen, immer wenn ich es mit einem Konflikt zu tun habe, sind die Leute irgendwie polarisiert, das haben Konflikte so an sich. Dann hört der Begriff eigentlich auf, was zu bedeuten, dann könnte man auch einfach Konflikt sagen. Ich finde, sinnvoll ist, von Polarisierung zu sprechen, und so wird das alltagspragmatisch von den Leuten ja auch verwendet, immer als eine Beschreibung für eine gesellschaftliche Dynamik, die sozusagen das unmittelbare Konfliktgeschehen ein Stück weit transzendiert. Und dann ist es erstens so, dass in diesen unterschiedlichen Berufsgruppen deswegen auch ihre Sorgen von Polarisierung immer sehr, sehr eng darauf bezogen sind, was sie sich überhaupt unter gelungener gesellschaftlicher Integration vorstellen. Also dazu habe ich jetzt neulich im Merkur auch einen Artikel mit Uwe Schimak veröffentlicht. Das ist markant, ja, dass unterschiedliche Arbeitslogiken innerhalb der Mittelschichten, das stand im Zentrum, mit unterschiedlichen Vorstellungen von guter politischer Kommunikation zusammenhängen. Also während zum Beispiel die Sociocultural Professions und vor allem Lehrerinnen haben wir da als Beispiel genommen, während die sich einen deliberativen Zusammenhang vorstellen, in dem die Punkte auf den Tisch kommen und man die dann aushandelt und gemeinsam auf eine Lösung kommt. Bei denen ist Polarisierung dann, wenn das nicht klappt, also wenn Leute ausgeschlossen werden von der Debatte, wenn die Kommunikation stoppt. Auf der anderen Seite hatten wir Vertreterinnen von einer eher technischen Arbeitslogik, Ingenieurinnen, deren Vorstellung von guter Politik ist, dass die Politik Probleme so definiert, dass Experten sie dann abarbeiten können, ohne dass ihnen ständig jemand dazwischen quatscht. Und Polarisierung ist in der Tat aus deren Perspektive in der Tat unter anderem, wenn ihnen immer jemand dazwischen quatscht. Und das heißt, man kommt zu dem etwas bedauerlichen Ergebnis erstmal, dass die Polarisierung der einen die gelungene Sozialintegration der anderen ist. Das finde ich aus zweierlei Gründen aufschlussreich. Das eine ist, wenn man, glaube ich, bei so einer etablierten Problemsemantik eben festhalten kann, die stabilisieren sich auch darüber, dass ganz gewöhnliche, aber sehr berechtigte Unbehagen mit der Demokratie, wie sie erlebt wird, in diesen Begriff reingelegt werden. Denn in der Tat sind ja beides berechtigte normative Ansprüche an Politik. Also sozusagen Demokratie soll ihr Publikum inkludieren, dass die Deliberation ist zentrales Teil des Demokratieverständnisses. Das wird kaum jemand leugnen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Genauso tritt Politik mit dem Versprechen an, Probleme zu lösen. Und wenn das scheitert, dann ist das auch ein berechtigter Kritikpunkt. Das heißt, man kann erstmal so ein bisschen resigniert feststellen, gut, beides gleichzeitig geht halt nicht in Reihenform. Irgendwer wird immer enttäuscht. Wichtig ist eben, beides wird jetzt aktuell als Polarisierung verhandelt. Und das war früher nicht unbedingt so.
Und heißt diese, dass es nicht nur Publikum gibt und dann professionelle Politiker, die Politik machen und damit Probleme zeigen, dass jetzt sozusagen das Publikum bestehend aus vielen Individuen mitmachen an der Diskussion und nicht nur an der Wahlurne alle 4 Jahre, sondern jeden Tag ihre politische Meinung äußern können und dass sie abgefragt wird, sowohl in Umfragen, die ja selbst auch für den politischen Betrieb benutzt werden. Ist ja nicht nur mehr eine Beobachtung, sondern es ist ja auch ein Instrument, Meinungsumfragen. Social Media hatte ich schon gesagt, die politischen Talkshows. Wir haben es nicht mehr nur mit Publikum zu tun, sondern alle reden eigentlich mit über alle Themen, die politisch auf der Agenda stehen, unabhängig vom Expertentum oder nicht.
Ja, ich würde es kurz komplizieren, um es dann doch wieder einfacher zu machen. Erstmal, glaube ich, kann man festhalten, also wenn man politische Polarisierung in dem Sinne, wie ich das gerade vorgeschlagen habe, fassen will und sich nicht damit begnügen will, dass man einfach sagt, okay, die meinen alle unterschiedlich, dann würde ich schon sagen, es gibt einen Minimalnenner, nämlich polarisierte Kommunikation liegt immer dann vor, wenn politische Kommunikation unter der Maßgabe operiert, es gäbe einen zugrunde liegenden Konflikt, in dem die Bevölkerung mehr oder minder zweigeteilt ist. Immer wenn ich sozusagen in der Kommunikation schon von der Annahme ausgehe, dass das, was wir hier gerade besprechen, verstehbar ist nur vor dem Hintergrund, dass sich zwei Lager gegenüberstehen, dann habe ich es mit polarisierter Kommunikation zu tun, selbst wenn sich alle bemühen, sich als Vermittler in die Mitte zu stellen. Und interessanterweise ist das auch ein sehr verbreiteter Fall. Also viel von dem, was wir als politische Polarisierung beobachten, ist nicht der Streit zwischen Extrempositionen, sondern ist der Streit zwischen vermeintlichen Mittelpositionen, die sich gegenseitig aber in Bezug auf diese Extrempositionen erst verstehbar machen.
Das wollte ich ohnehin nochmal klären, was dieser Begriff bedeuten soll und oder wo auch die Personen Befürchtungen und Sorgen dann hegen. Bedeutet diese Polarisierungsdiagnose, dass die Bevölkerung, also die Menschen als Bevölkerung, die Leute von einem Mittelpunkt, was die politische Mitte symbolisieren würde, weiter weggehen und extremere Meinungen haben, aber keine Lagerbildung stattfindet? Oder ist Polarisierung das, was man in den Vereinigten Staaten als gespaltene Gesellschaft wahrnimmt? Da gibt es ein Lager, vielleicht die Hälfte auf der einen Seite und die andere Hälfte auf der anderen Seite. Und das wird als Polarisierung wahrgenommen. Das scheinen mir ja zwei unterschiedliche Phänomene zu sein.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, wenn man versucht, das so zu definieren, dass man dann überrationalisiert manchmal. Also in der Tat ist es ja so, dass wir in der wissenschaftlichen Debatte inzwischen so viele Polarisierungsbegriffe haben, da haben selbst Experten kaum noch einen Überblick. Und ich glaube, das hängt genau damit zusammen, dass man immer das Gefühl hat, jetzt mal endgültig definierend auf den Punkt bringen zu wollen, was die Leute umtreibt. Und ich glaube, gleichzeitig lebt diese Semantik aber davon, genauso präzise nicht zu sein. Also die einen verwenden Spaltung und Polarisierung völlig synonym, die anderen behandeln Spaltung als einen Unterpunkt von Polarisierung. Und ganz oft kommt man zu diesen Definitionsfragen überhaupt im Diskurs, nur wenn man die Leute zu oft fragt, was sie meinen. Das, was sozusagen pragmatisch passiert, würde ich sagen, ist erstmal einfach die Annahme, dass es zwei feindliche Lager gibt, die sich gegenüberstehen. Wie konsolidiert die sind, ist unklar. Wo genau die stehen, ist eigentlich auch unklar. Wichtig ist, das war doch früher nicht so. Und die driften irgendwie auseinander und das wird irgendwie schlimmer. Das Interessante ist aber, wenn man das so betrachtet, da komme ich jetzt wieder auf die Publikumsfrage zurück, dann ist das Phänomen an sich nicht unbedingt neu. Ich würde sogar behaupten, dass das moderne Publikumsdemokratien, ich benutze den Begriff jetzt nochmal, ein Stück weit davon leben und dass Phasen, in denen das nicht so ist, eher die Ausnahme sind. Ich glaube, ein Grund, warum uns Polarisierung gerade so umtreibt, es kommen noch mehr dazu, aber ein Grund, warum uns das so umtreibt, ist, dass die meisten von uns implizit es an den 90er und frühen 2000er Jahren messen, die aus verschiedenen Gründen nicht so doll von so einer Annahme geprägt waren. Unter anderem, weil es mit dem Zusammenbruch des Ostblocks auch einfach das alte politische Koordinatensystem zusammengebrochen ist. Aber eigentlich ist sozusagen die Nachkriegszeit, wenn man sich nochmal anguckt, wie Wahlkämpfe da ausgefochten worden sind und wie auch die Leute, die untereinander verhandelt haben, dann war das die Grundannahme. Ja, da stehen sich mit Arbeiterinnenbewegungen und Konservativen stehen sich verfeindete Lager gegenüber, von denen die einen beschuldigt werden, insgeheim Agenten Moskaus zu sein und die anderen irgendwie Wiedergänger des Faschismus und so. Das war ja nicht weniger konfliktreich als heute. Und es war auch nicht weniger konsolidiert als Figur als heute.
Aber die Annahme, wir haben uns vereinigt, wir stehen so nah zusammen, dass wir uns die Hände reichen können im Vereinigten Deutschland, das war unwidersprechbar. Das war sozusagen Grundtatsache, weshalb damals keiner von einer polarisierten Gesellschaft gesprochen hat. Ist das die Diagnose mit Rückgriff auf die 90er?
Also erstmal ist die Feststellung nur augenscheinlich, war sozusagen die Annahme der Lagerbildung nicht so konsolidiert. Ich glaube überhaupt nicht, dass es weniger Konflikt gab. Und ich glaube auch, die Leute haben auch ständig über Konflikt geredet. Denn politische Gewalt war selten so hoch wie Ende der 90er Jahre. Gleichzeitig ist es eben so, dass das für die Leute so unübersichtlich wirkte, weil sozusagen das alte Deutungsschema kollabiert war, dass sich das nicht so einfach als einen Großkonflikt lesen ließ. Ne, also man war überhaupt nicht einer Meinung. Es war nicht so klar, wo man nicht einer Meinung ist. Ist auch heute nicht klar, aber heute operieren wir unter der Annahme, es wäre klar. Ich glaube, das ist sozusagen ein wichtiger Unterschied. Und dann kommen natürlich all die Sachen dazu, die du gesagt hast. Wir haben es nicht nur mit einer Rekonsolidierung von der Konfliktlinie zu tun, sondern wir haben es auch mit einer verstärkten Beobachtung von politischem Konflikt zu tun. Und zwar beidseitige Beobachtung. Die Leute beobachten sich gegenseitig in Dauerschleife dabei, Meinungen zu haben. Das ist neu. Ja, also früher hat man von Meinungen in der Zeitung gelesen oder mit Leuten geredet, die man einschätzen konnte. Das war beides kontrollierbare Situationen auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich auf Social Media bin, habe ich es damit zu tun, dass ich dauernd Meinungen von Leuten erfahre, die ich lieber nicht gehört hätte. Gewissermaßen das Gegenstück zu dieser inzwischen ja, glaube ich, glücklicherweise dann doch irgendwann verschiedenen Filterblasendiskussionen. Das Problem ist gar nicht, dass die Leute sich auf Social Media einigeln. Das Problem ist, dass sie dauernd Differenz sehen und diese Differenz sozusagen dann auf die Meinung der Bevölkerung hochrechnen. Dann beobachten sie auch die Politik verstärkt. Politische Berichterstattung ist inzwischen nicht mehr einmal am Tag, sondern läuft sozusagen in Dauerschleife. Und die Politikerinnen beobachten ihr Publikum viel stärker. Also diese demoskopische Dauerbeobachtung der Bevölkerung, die natürlich dafür da ist, Differenz zu messen, wird sozusagen immer wieder als plausibilisierendes Material in diese Polarisierungsdiagnose reingesaugt. Also man fragt die Leute nach irgendwelchen Themen, zu denen sie wahrscheinlich, bevor man sie angerufen hat, noch gar keine Meinung hatten, stellt fest, sie antworten dann auf unterschiedliche Art und Weise und extrapoliert daraus einigermaßen heldenhaft in der alltäglichen Politikerstattung, dass die Gesellschaft wohl traurigerweise in diesem Thema gespalten ist.
Sonja, da wollte ich dich fragen, du arbeitest ja in solchen Kommunalkonflikten mit größeren Bürgergruppen auch, wenn ich das richtig einordne. Da hatte ich den Eindruck gewonnen, dass das eine konkrete Auswirkung ist, dass die Teilnehmenden mit Empörung oder mit Meinung von außen kommen, die nicht dort in der Konfliktbearbeitung unmittelbar ihre Wurzeln hat, sondern sie bringen das mit aus ihren politisch beobachteten Kommunikationen auf Social Media, auf Zeitung, Fernsehen etc. und können das dort dann in der Arena, Konfliktbearbeitung, Mediation, was auch immer, dann mal loswerden.
Ja, absolut würde ich zustimmen im Sinne dessen, dass genau das passiert, was Nils gerade geschildert hat. Also sozusagen in so einer Arena, wenn man so will, wo man den Raum für einen Austausch über sehr unterschiedliche Positionen, politische Positionen haben können. Also wir reden über sowas wie Bürgerdialoge oder Bürgerversammlungen. Das wird genau dafür genutzt, um sich sozusagen auch Luft zu machen darüber. Eine Beobachtung darin ist aber, und vielleicht nochmal rückgekoppelt mit einer Frage an Nils, mein Eindruck ist häufig, dass die Bereitschaft, sich einander zuzumuten in sehr unterschiedlichen Haltungen, die man da mitbringt, auch was damit zu tun hat, dass man voraussetzt, dass es irgendwie einen Konsens über solche Dinge geben muss. Also eigentlich nicht das, was man in demokratischen Prozessen erwarten kann, dass es genau davon lebt, dass man sagen kann, na gut, du bist hier mit einer völlig anderen Meinung und Überzeugung, das halte ich aus und das kann ich akzeptieren. Der Anspruch ist eher, wir müssen hier einen Konsens finden und dann ist es eine gute Lösung oder wie man es auch nennen will. Und meine Vermutung wäre, dass das auch mit, sag ich mal, dieser gesamtgesellschaftlichen Beobachtung einhergeht, dass wir vielleicht sagen, wir nehmen irgendwie Konflikte viel stärker wahr, was aber eine Frage wäre, wie gerade schon formuliert, in den 90ern gab es auch harsche Konflikte oder ich denke so an die 68er, wo es starke Wertekonflikte in der Gesellschaft gab, die ausgetragen wurden. Aber vielleicht hat sich diese Erwartung auch verändert, ja, dass es irgendwie einen Konsens über Dinge geben muss. Also leben wir in so einer Art wohlgefeilten Konsensvorstellung?
Das ist eine interessante Frage. Ich merke, ich ringe so ein bisschen damit. In der Tat, erstens, ich weiß nicht, ob das neu ist. Also völlig anekdotischer Quatsch, aber ich habe als 12-Jähriger in der Fußgängerzone mit großer Überzeugung gegen Atomkraft demonstriert, als so ein Castortransport war, so ein Schildtour. Da haben mir so ältere Menschen gesagt, man sollte uns vor den Zug schubsen. Und was man so an Anekdoten aus Protestbewegungen früher kennt, war das früher auch nicht anders.
Und nicht immer einen Screenshot gemacht, ne?
Ging ja nicht. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, sozusagen diese Unversöhnlichkeit ist auch nicht unbedingt neu. Diese Spannung, die ja auch sozusagen in diesem Format der real existierenden Demokratie angelegt ist, die wird ja dann oft zu so Formeln verdichtet von, es ist wichtig, dass wir offene Konfliktpunkte austragen, aber wir begegnen uns auf einer gemeinsamen Wertebasis oder so. Und in Wirklichkeit sind das ja immer beides Unterstellungen, die genau deswegen funktionieren, weil man die situativ unterschiedlich auslegen kann. Immer wenn die Diskussion nicht funktioniert, dann hat man eben keine gemeinsame Wertebasis. Und immer wenn sie funktioniert, dann hat man am Ende immer noch einen Konflikt. Aber wenn man aufhört, miteinander zu streiten, nennt man das dann Konsens. Also das ist ja eh so ein bisschen schwierig. Natürlich, also die Spannung ist real. Ich glaube, das ist aber eine Nebenfolge der Politisierung von Konflikten.
Das war auch für uns Mediatoren und die da professionell mit unmittelbaren Konfliktparteien arbeiten, enorm wichtig, dass diese Spannungen, dass die schon immer so da war, so auch Empörungspotenzial und dass man unerhörte Dinge an den Kopf geworfen bekommen hat, das war nicht Dauerschleife, das war nicht 24 Stunden am Tag. Sobald ich irgendwie in eine, wie es heute möglich ist, digital getriebene Medienwelt komme und dann mit politischen Meinungen befeuert werde. Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aber ich glaube, man muss da noch eine Schleife einbauen. Die meisten Leute sind auch heute nicht 24 Stunden am Tag da. Also, und nicht nur wegen der Banalität, dass sie zwischendurch schlafen gehen, sondern so medienwissenschaftliche Umfragen zeigen das ja immer wieder. Die Konfrontation mit Social Media Politik oder mit Politik überhaupt macht bei den meisten Leuten einen winzigen Bruchteil ihrer täglichen Zeit aus. Und die meiste Zeit sind sie mit völlig anderen Sachen beschäftigt. Es ist eher so, dass es bestimmte Teile der Bevölkerung sind. Und das sind gleichzeitig natürlich die, die die prägende Rolle in der öffentlichen Debatte spielen. Menschen, die mehr oder minder beruflich oder zumindest entschlossen ehrenamtlich mit Politik befasst sind, die in dieser Dauerschleife gefangen sind, die gleichzeitig deswegen auch diejenigen sind, die am stärksten dieses Problem der Polarisierung als Verdichtung ihrer Weltwahrnehmung sozusagen präsentieren. Und das wird als Sorge dann von einem Publikum angenommen, das das selber gar nicht unbedingt als Alltagswahrnehmung hat. Die Beobachtung habe ich bei alternativen Fakten schon gemacht, als Desinformation ist, dass Desinformation ein alltägliches Problem für eine bestimmte Sorte Akteur ist, der sich gleichzeitig verhältnismäßig kompetent im Umgang damit fühlt, deswegen aber meint, die anderen besser warnen zu müssen, weil die ja nicht so kompetent sind und dann die Leute, die das Problem selber gar nicht haben, Angst vor Desinformation haben, weil ihnen doch die Profis gesagt haben, dass das ein besorgniserregendes Phänomen ist. Und ohne das sozusagen kleinreden zu wollen, kann man feststellen, da ist immer eine Verstärkerschleife drin. wo man aufpassen muss, dass man die nicht zu direkt den Leuten überhilft.
Das heißt, es hat eine Wirkung, aber paradoxerweise nicht die, die die Akteure festgestellt haben, sondern die sie durch ihre Mitteilung einer vermeintlichen Feststellung erst herstellen. Denn es muss ja reale Wirkungen haben.
Es hat ja auch reale Wirkung. Das ist die Pointe des Buches, muss ich mir selber nochmal fragen, ob das so gescheit war, das in der Einleitung so zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, weil es ist oft rezipiert worden jetzt als eine Entwarnung im Sinne von, das ist ein rein kommunikatives Phänomen und das war auch schon immer so. Ersteres stimmt, zweiteres begrenzt auch, aber daraus folgt ja überhaupt keine Entwarnung, um Himmels Willen. Das, was wir da beobachten, hat ganz reale Auswirkungen. Zwar von der ganz kleinen Ebene, wo man feststellt, mehr oder minder mikrosoziale Konflikte werden unlösbar, weil sie sich durch Politisierung selbst blockieren, bis auf die Ebene des politischen Systems, wo man feststellt, die Art und Weise, wie Polarisierung sich da als Problemdiagnose konsolidiert hat, erlaubt es Akteuren, das als Strategie zu fahren und ist nicht ganz unwesentlich für den Aufstieg der extremen Rechten zum Beispiel. Das muss man alles ernst nehmen. Also Polarisierung hat Auswirkungen. Nur hat Polarisierung ihre Auswirkungen eben nicht darüber, und das ist sozusagen die kritische Spitze, nicht darüber, dass sie sich selbst erklärt. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen da draußen in der Umwelt der Politik Leute haben, die aus verschiedenen Gründen immer verrückter werden und die Politik kann damit nicht umgehen. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben sozusagen ein politisches System, das in seiner Selbstwahrnehmung Polarisierung vorantreibt auf eine Art und Weise, die die Leute dann in Lager einsortiert. Und die machen da mit. Das sind kompetente politische Mitspieler. Die schließen sich dann je nach ihren Präferenzen diesen Lagern an. Dass das ihre Meinungsprofile nicht abbildet, ist dann ja auch völlig nachrangig. Die wählen ja trotzdem die Parteien, die sie wählen. Die ignorieren ja trotzdem die Dinge, die sie ignorieren. Und sie lassen sich ja trotzdem für die Themen mobilisieren, für die sie sich mobilisieren lassen. Also alle Sorgen, die sozusagen an Polarisierung dranhängen, sind meiner Meinung nach vollkommen berechtigt. Nur darf man nicht den Fehler machen, die in so einer einfachen Form kausal auf Einstellungen der Leute zurückzurechnen. Im Sinne von, wir haben da draußen jetzt halt auf einmal ganz viele Rechtspopulisten oder die Linken sind zu woke, deswegen eskaliert der gesellschaftliche Konflikt oder so. Das ist ein viel komplexerer Vermittlungszusammenhang, in dem die Einstellung der Leute eigentlich, wenn überhaupt, am Ende der Kausalkette irgendwann eine Rolle spielen. Aber eigentlich nicht am Anfang.
Das hat ja was Tragikomisches, dass die Diagnose nicht stimmt, weil so und so viele Leute, ein ganz erheblicher Anteil der Bevölkerung, jetzt rechtsextreme Parteien wählen und diskutabel finden, dass das sozusagen eine Bevölkerungsgruppe ist, die genauso auch sich separiert und sozusagen den Boden des Grundgesetzes verlässt, sondern dass die Polarisierung ein kommunikatives Instrument ist, um Aufmerksamkeit in der politischen Kommunikation herzustellen. Denn das scheint mir, war in den Vereinigten Staaten ja ganz planvoll auch so vonstatten gegangen, dass Polarisierung Differenzierung ermöglicht hat und Leute an die Wahlurnen gebracht hat. Denn da hatte man ja schon Sorgen gehabt, dass dort zu wenig polarisiert ist, zu wenig differenziert zwischen den, das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen, dass die beiden großen Parteien fast spiegelbildlich zueinander standen in 40er, 50er Jahren.
Im Rückblick, es gibt aus den 50ern so eine Erklärung von amerikanischen Politikwissenschaftlerinnen, towards a more responsive or responsible, ich weiß es gar nicht ganz genau, party system, wo witzigerweise wirklich dann von den Parteien Polarisierung verlangt wird. Auch mit dem Wort, also es wird quasi Polarisierung verlangt, weil man das Gefühl hat, dass sozusagen dieser Cold War Consensus, dass der Politik völlig uninteressant macht und dass das Publikum auch nicht mehr irgendwie motivieren kann, mitzumachen und so. Na gut, hinterher ist man immer schlauer. Es ist in der Tat auch in Deutschland so, dass 1992 ist das Unwort des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, Politikverdrossenheit. Und das sind halt diese Phasen, in denen Politik nicht unter der Annahme der Polarisierung operiert, sind unter dem Gesichtspunkt der Publikumsintegration augenscheinlich immer problematisch. Und andersrum, die am deutlichsten aufgeheizten politischen Konflikte der vergangenen Dekade in der Bundesrepublik sind immer die der höchsten Wahlbeteiligung. Und das ist auch im internationalen Vergleich ein stabiles Finding, dass ein ausdifferenziertes Parteiensystem, das die Meinung der Leute möglichst gut abbildet, lange nicht die motivierende Wirkung hat, die wahrgenommene ideologischer Konflikt zwischen Parteien hat. Man kann ironischerweise auch sagen, dass die politische Polarisierung im Sinne von der Elitenpolarisierung eine Art und Weise ist, wie die Politik sich gerade von der Komplexität der Einstellung der Leute ein Stück weit emanzipiert. Man kann sozusagen die Meinung der Leute nur sehr begrenzt abbilden, aber wenn man erstmal einen Kampf zwischen Gut und Böse aufführt, dann fühlen sich die Leute trotzdem motiviert mitzutun, weil es dann auf ihre Stimme ankommt. Wir haben bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg, das Beispiel habe ich in einem Buch auch zitiert, da gibt es so eine Nachwahlbefragung und da geben 75% der SPD-Wähler an, Sie haben Woidke, also den dann Ministerpräsidenten, gewählt, um eine starke AfD zu verhindern. Und bei der AfD gibt auch knapp die Hälfte der Wählerinnen an. Sie haben die gewählt, um den anderen Parteien eins auszuwischen. Das soll überhaupt nicht verharmlosen, was da passiert. Niemand wählt die AfD, ohne zu wissen, wen er da wählt. Aber wir können mal konstatieren, die Leute geben zumindest als Grund nicht primär an, ich wähle die SPD, weil die meiner Vorstellung von Politik entspricht oder weil die irgendwie was macht, was ich gut finde. Und das kann man bedauerlich finden, aber man kann erstmal, es ist hochgradig funktional. Und es ist auch für die einzelnen Parteien alle hochgradig funktional. Wenn es ihnen gelingt, sich in so eine Struktur einzuklinken, dann ist es viel, viel einfacher, die Leute zu motivieren, für einen zu stimmen, sich irgendwie an die Seite zu stellen, als wenn man ihren Bedürfnissen irgendwie entgegenkommt oder so.
Das würde bedeuten, dass Apolarisierung funktional ist und nicht unbedingt Ausdruck einer bestimmten Wertehaltung mit sich bringt. Und die Idee, wir müssen jetzt uns auf möglichst viele Werte einigen, nur auf diesem Grund und Boden können wir überhaupt miteinander diskutieren, dass das total kontraproduktiv ist.
Das wäre vermutlich erstmal die Schlussfolgerung für die Mediation oder für die mediatorische Praxis, wenn man vielleicht nochmal davon ausgeht, okay, politisch ist Polarisierung ja etwas Normales oder auch Gewünschtes. Das braucht man, um Demokratie leben zu können im politischen Sinne. Aber wie man das sozusagen im gesellschaftlichen Raum oder in einer Mediation nochmal greifen kann, ist vielleicht eine ganz andere Frage. Mir geht da sowas durch den Kopf, Sascha, was du gerade aufgeworfen hast. Medianten, die in der Mediation sitzen, also müssen die eine Kompetenz schon mitbringen, um sich sozusagen in ihren polarisierten Konflikten auseinandersetzen zu können? Oder was ist auch die Rolle von uns Mediatoren darin, das zu fördern oder, sage ich mal, jetzt etwas flapsig im Hebammenprinzip befördern zu können? Oder müssen die schon was mitbringen? Also ich selber habe da keine Antwort drauf, aber mich bewegt die Frage, vielleicht auch nochmal an Nils gerichtet, brauchen wir sowas wie ja mehr Konfliktkompetenz in der Gesellschaft, um mit dieser nicht faktischen, aber wahrgenommenen Polarisierung einen besseren Umgang zu finden?
Das Problem bei den Fragen ist immer nicht, wer wir dann ist. Ne? Das sollte gar nicht schnippisch sein, sondern ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, ja klar, man kann sagen, und das wäre auch ein Punkt, oder es gibt wenig empirische Anzeichen dafür, dass die Leute weniger konfliktkompetent werden als früher oder weniger ambiguitätstolerant als früher oder so. Aber wir können feststellen, sie brauchen es in erhöhtem Maße. Die Frage ist, ob das sozusagen eine soziale Kompetenz ist, die man erwirbt, oder ob das einfach auch eine Frage des praktischen Umgangs ist, den man einfach damit lernen kann. Ich glaube nur, damit man ihn lernen kann und damit diese Möglichkeit überhaupt besteht, muss man so ein bisschen aus dieser verklemmten Kommunikation rauskommen, würde ich das mal nennen, dass alle Polarisierung machen und sie gleichzeitig bedauern. Man wird keinen Politiker finden, der Polarisierung gut findet. Man wird auch in der Bevölkerung wenig Leute finden, die Polarisierung gut finden, zumindest nach außen. Ne, ob man das dann heimlich trotzdem gut findet, ist eine andere Frage.
Die spitzen allenfalls zu.
Also gespitzt wird eigentlich auch nur, um Strategien Prominenz zu verschaffen, die dazu da sind, die Spaltung zu überwinden. Gleichzeitig sorgen wir uns aber alle so schrecklich. Und beides ist berechtigt, aber ich glaube, man muss einfach irgendwann mal den Punkt machen, zu sagen, wir kommen aus der Nummer eh nicht raus. Politik kann ohne Polarisierung überhaupt nicht, zumindest moderne demokratische Politik kann ohne Polarisierung nicht. Die Form, wie wir Politik beobachten, kann ohne Polarisierung nicht. Die massenmediale Berichterstattung über Politik kann ohne Polarisierung nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist erstens konkrete Konflikte mit konkreten Akteuren, die problematische Folgen haben, unabhängig davon, ob sie polarisiert sind oder nicht. Ja, der Aufstieg der extremen Rechten ist nicht problematisch, weil er die Gesellschaft polarisiert. Der wäre ja sogar noch schlimmer, wenn alle ihrer Meinung sind. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sozusagen der Aufstieg der extremen Rechten ein Problem ist. Und das muss man sagen, als Problem adressieren. Und bei allen anderen Sachen ist es eben so, dass man festhalten muss, die Konflikte, die haben wir nun mal. Und wahrscheinlich ist der Umgang damit viel eher, sie sozusagen rauszustellen und rauszufinden, wo wir überall Konflikte haben, um sozusagen diese etwas versteifte Konfliktkommunikation entlang dieser unterstellten Konfliktachse, von der wir wissen, die hat gar kein Äquivalent da draußen, um sie sozusagen so ein Stück weit aufzubrechen. Ne, weil ich glaube, in der Tat, oft geht es auch eher darum, die Geschichte wieder zu verkomplizieren, indem man das Publikum, und da kommen wir jetzt an den Anfang zurück, die ja nicht als passives Publikum dastehen. Die waren noch nie rein passiv, aber wahrscheinlich noch nie so aktiv wie heute, zumindest in der Öffentlichkeit. Auch ein Stück weit darin zu bestärken, ihre eigenen Positionen zu den Konflikten viel, viel stärker aus dieser Großkonstellation ein Stück weit rauszukoppeln. Weil das sieht man ja sozusagen, sobald man bei den Leuten nachfragt, sobald man wirklich ins Gespräch kommt, sobald man sozusagen an den Leuten dran ist, wie das in der Politik immer so schön heißt, sind die meisten Einstellungsprofile ja viel komplexer. Na, es ist eben einfach nicht so, dass die einen auf der Seite und die anderen auf der Seite, sondern in Wirklichkeit geht das wild durcheinander. Die Leute gewichten das dann halt, um sich einsortieren zu können. Aber sie davon wieder ein Stück weit wegzukriegen, da hätte man, glaube ich, schon viel gewonnen. Und ich glaube, die Kompetenz zum Umgang, naja, die kommt entweder von alleine oder sie kommt nicht. Zweifelsfall leiden wir halt alle ganz schrecklich drunter, aber das machen wir jetzt auch schon.
Das ist jetzt die Antwort des Soziologen, der keine Antworten darauf haben muss, wie es anders oder besser gehen kann.
Ja, ist fair. Also das ist okay. Sonja, dann zu dem Punkt, den du angesprochen hast, dieses müssen Medianten, speziell für Mediation, aber generell Konfliktparteien, ne, konfliktkompetent, das scheint mir wie so ein Tor zu sein, wo bestimmte Leute bestimmte andere hinzulassen und sagen, nur unter der Bedingung können wir dich überhaupt so arbeiten. Also Konfliktkompetenz ist ja doch stark unterlegt mit verbal geschult, emotionsorientiert. Da verstehen wir ja nicht mehr irgendwie, der kann besonders gut boxen, der kann besonders gut mit dem Schwert umgehen oder der kann besonders gut mit anderen Waffen umgehen, was ja durchaus auch eine Konfliktkompetenz in anderen Konflikten ist. Da schließen wir ja wirklich schon ein Tor auf oder zu und sagen, naja, also so kannst du hier nicht mitmachen. In der Mediation kannst du nur mitmachen, wenn du prinzipiell demokratisch orientiert bist oder was auch immer. Stichwort eine positionierte Mediation. Wann darf eine Mediation nur stattfinden, unter welchen Bedingungen? Das ist ja so voraussetzungsreich, dass viele einfach ausgeschlossen sind.
Aber ist es nicht so, das ist jetzt eine Nachfrage an die Mediatorin, ist es nicht so, dass das auch so ein ganz klassischer Fall ist von einer pragmatisch konkret zu entscheidenden Situation, weil beides richtig ist? Also natürlich ist es so, dass ich bestimmte Leute ausschließe, wenn ich sage, man muss Konfliktkompetenz mitbringen. Aber es gibt ja schlechterdings keine Arena, in der ich das nicht mache. Also zumindest in dem Maße, dass man den Leuten ein ernsthaftes Interesse an einer Mediation unterstellt und womit man ja schon eine Reihe von Sachen mit unterstellt, das kann stärker oder weniger ausgeprägt sein, aber sozusagen ein gewisses Maß muss man ja voraussetzen, sonst machen die Leute ja auch einfach nicht mit. Und deswegen habe ich das Gefühl, ja, aber ich glaube, sobald man versucht, das fest zu definieren und zu sagen, es geht immer dann, wenn, dann hat man entweder einen Formelkompromiss gefunden oder zu viele Leute ausgeschlossen. Aber dass man das sozusagen als Spannung anerkennt, heißt ja auch nicht, dass man sagt, dann muss man die halt situativ lösen. Und es kommt dann wahnsinnig viel auf den Konflikt an, um den es geht. Und da sind wahrscheinlich Nachbarschaftsstreitigkeiten was anderes als ein kommunaler Streit um die Ansiedlung einer Windkraftanlage oder so. Und es ist auch die Frage, wer sozusagen überhaupt die Stakeholder sind, die zu so einer Mediation eingeladen werden oder da prinzipiell kommen können. Also da gibt es ja so viele Stellschrauben. Ich glaube, wenn man einfach einen Strich durchziehen würde, dann wäre es irgendwie immer falsch.
Also es gibt eine starke Traditionslinie innerhalb der Mediationsbewegung, die darin eher sogar ein edukatives Element sieht und sagt, in der Mediation lernst du dann schon, wie das gut läuft, wie gute Kommunikation, wie gute Konfliktbearbeitung läuft. Und unsere These ist eher, das schließt von vornherein einen ganz großen Teil von Konfliktparteien aus.
Na, beziehungsweise man muss sich dann nicht wundern, wenn sich das gegen die Mediation selbst wendet. Das beobachten wir ja in anderen Feldern auch. Bei der Wissenschaftskommunikation, dass man mit so einem hehren edukativen Anspruch an die Leute herantritt, aber die Leute sind auch nicht blöd, die erkennen einen Schulmeister, wenn er ihnen entgegentritt und verhalten sich dann dementsprechend dazu und dann findet man die renitent.
Das finde ich ein schönes Beispiel, Wissenschaftskommunikation.
Na, und teilweise lässt sich das gar nicht vermeiden, weil wenn man sozusagen vorhat, den Leuten was zu erklären, dann kommt man von dem Bildungsanspruch auch nicht weg. Aber dass es sozusagen als Problem zumindest mal eingepreist wird. Dass man sagt, also wenn ich da so rangehe, dann ist eine der Folgen, dass die Leute den Braten riechen. Und gerade wenn sie sich in einer vorgängigen Konfliktkommunikation finden, und damit muss man einen Umgang finden und festhalten, also es mag bedauerlich sein, aber es ist im strengeren Sinne nicht verwunderlich. Ich würde vielleicht genauso reagieren, wenn jemand so auf mich zutreten
würde. Ja, verwunderlich ist nur, wenn ich die Spitze sagen darf, Sonja, dass Mediatoren das unter der Flagge der Eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien durchführen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht so, weil wir uns dem Ende nähern. Wir haben festgestellt, dass es also komplizierter ist mit der Polarisierung, als wir das allgemeinhin diskutieren oder diskutiert bekommen. Es hat aber reale Auswirkungen. Also sind die Sorgen prinzipiell nicht ganz unberechtigt. Sie treffen vielleicht nur den falschen Adressaten oder die falsche Thematik. Ich will doch nochmal den Versuch machen, so ein paar Schritte in, was können wir daraus ableiten? Also ist es möglich, aus deinen Forschungen, aus deinen Überlegungen heraus unmittelbar einfache Ableitungen zu treffen oder müssen die auch kompliziert sein und getestet werden? Nein,
so kompliziert muss das alles immer nicht sein. Ich mache die Sachen nur so schrecklich kompliziert, weil ich es nicht anders kann. Leute werden einfache Lösungen finden, ich bin mir sicher. Ich bin ein großer Freund einfacher Lösungen. Ein Punkt sozusagen an deiner Zusammenfassung ist mir aufgefallen, der ist vielleicht schon ein Punkt. Ich glaube, das Problem an Polarisierung ist nicht, dass diese Form, das Problem zu framen, die falschen Adressaten trifft. Sondern das Problem an dieser Diagnose ist, dass sie gar keine Adressaten hat. Polarisierung ist so eine gesellschaftliche Großdiagnose, die vollständig ohne Akteure auskommt und die eigentlich, wenn man so will, Kaub und Kieserling nennen das in ihrem Buch händeringende Kommunikation ermöglicht. Man kann sich gemeinsam einfach ordentlich die Haare raufen über diese bedauerliche Entwicklung. Ich glaube, davon muss man wegkommen. Ich glaube, alles, was wir beobachten, ist, wie kompliziert vermittelt auch immer, aber ist sozusagen Ordnungsaufbau aus Konfliktgeschehen. Das erstmal anzuerkennen und zu sagen, es gibt Konflikte und es lohnt sich, diese Konflikte herauszuarbeiten. Aber man darf diese Konfliktbeschreibung nicht erstens aus dieser Großdiagnose übernehmen, weil die ist Quatsch. Und zweitens ist sie darin höchstens vermittelt repräsentiert. Also auch diese Idee, immer diese zwei Lager rekonstruieren zu wollen, fällt irgendwie auf die Nase. Sondern eigentlich kann man schon noch einmal fragen, worum geht's denn jetzt hier gerade konkret? Weil auch das ist ja eine Erkenntnis sozusagen pragmatistischer Soziologie, der ich ja so ein bisschen zuneige. Auch wenn Leute mit Polarisierung operieren, also wenn sie in eine Mediation kommen, mit sozusagen den Annahmen, hier geht's doch eigentlich um einen Großkonflikt. Oder wenn Leute sich um die Polarisierung sorgen in irgendwelchen Konstellationen und sagen, man kann ja gar nicht mehr wegen der Polarisierung und so. Dann hat auch diese Bezugnahme für diese Leute eine konkrete Funktion. Die machen das nicht einfach nur, weil sie es glauben, sondern sie machen das, weil sich darauf zu berufen in dieser Situation einen Unterschied macht. Und ich glaube, oft genug lohnt es sich anzugucken, was der Unterschied ist, den das macht. Unter Umständen geht es zum Beispiel bei Kommunikationsverweigerung unter Berufung darauf, dass Kommunikation eh unmöglich ist, vielleicht auch um die Kommunikationsverweigerung und nicht um die Angst, dass sie eh unmöglich ist. Vielleicht muss man dann mal rausfinden, warum wollen die denn nicht miteinander reden? Vielleicht ist sozusagen diese Bezugnahme darauf ja auch eine Rechtfertigung für was, wo sich auch noch ganz andere Gründe für finden lassen. Zum Beispiel nämlich, dass man das Gefühl hat, in der Mediation wird eh gegen einen gearbeitet. Oder die anderen stecken eh unter einer Decke. Oder man zieht ja den Kürzeren, sobald wir anfangen, das zu diskutieren oder so. Das sind ja alles auch nicht unberechtigte Annahmen im Zweifel.
Vielleicht ist das Spiegelbild auch zu der politischen Großdiagnose in der konkreten Konfliktbearbeitung, dass wir dort eine unangemessene Tiefendiagnose machen. Aus einer Bemerkung, wie vielleicht du erinnert hast aus deinem Erleben, dass man euch hätte vor einen Zug werfen müssen, sofort auf eine grundlegende, allumfassende innere Haltung des Menschen gegenüber Jugendlichen schließt und dann eine Empörung sagt, damit kann ich gar nicht weiterarbeiten. Das scheint mir in unserem Metier ja eine weit überzogene Diagnose zu sein, aus solchen Bemerkungen auf Twitter und so ist das ja besonders schnell, dass dann der ganze Mensch sofort als total radikalisiert gesehen wird.
Um das nochmal zu untermauern eigentlich sogar nur, das eine ist sozusagen die Verallgemeinung auf die Gesamtperson. Das kann man intuitiv manchmal schwer vermeiden. Ich bin den Leuten, die das damals gesagt haben, bis heute böse. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite eben auch, dass man nicht die Einstellung der Leute mit ihren Äußerungen verwechselt. Gerade bei Social Media ist es augenfällig, aber es ist ja auch sonst so. Was wir so denken, determiniert immer sehr unzureichend, was wir sagen. Eine zugespitzte Äußerung kann schon ein Kompromissangebot sein von jemandem, der richtig weit da draußen steht. Es kann aber auch eine Zuspitzung sein, die im Konflikt erlauben soll, dann zumindest die Hälfte von dem zu kriegen, was man verlangt hat. Es lohnt sich im Zweifelsfall da zumindest im Kopf ein bisschen Spiel zu behalten, ne? Und zu sagen, diese Äußerungen, die da kommen, die befrage ich erstmal darauf, was die hier machen. Und nicht so sehr darauf, ob das jetzt ein Dokument dessen ist, wo diese Partei steht.
Das wäre ja dann genau so ein Punkt, wo man in der Mediation sagen würde, okay, wenn man da schon mal ist, da hat man schon viel gewonnen. Also quasi Sternstunde für Mediatoren und Mediatorinnen zu sagen, ah, okay, da ist eine Konfliktpartei bereit, sich auf den anderen, die andere einzulassen. Also kann Verständnis zeigen, ohne einverstanden sein zu müssen, ne? So als geflügelte Wendung in der Mediation. Also wenn man da erstmal angelangt, ja, wäre das eine super Sache. Aber in dem medialen Diskurs ist das ja wahrscheinlich eher eine Illusion, dass man da hinkommen kann.
Ja, ich meine, die Frage ist ja ohnehin, an wen richte ich mich eigentlich auch mit diesem Kram, den ich da schreibe? Mir geht es in erster Linie darum, dass diejenigen, die sich selbst zuschreiben, mit der Reflexion dieser Probleme überhaupt befasst zu sein, das meistens schon unzureichend machen. Ich kenne mich mit der Mediation nicht aus. Ich kann sagen, für Journalistinnen im Kulturfeuilleton gilt das ganz garantiert und für Sozialwissenschaftlerinnen, die sich öffentlich äußern, gilt das auch ganz garantiert, dass man das Gefühl hat, dass genau diese Reflexion auf die Annahme einer Differenz zwischen dem beobachteten Geschehen und den zugrunde liegenden Motiven oder so, sowas auch nur zuzulassen und sagen, als Reflexionsschleife schon sehr, sehr selten ist. Und ich glaube, ja klar, also wenn das bei den Leuten, die an der Mediation beteiligt sind, eintritt, ist die Mediation erfolgreich. Aber damit das eintreten kann, muss wahrscheinlich oft genug erstmal die Mediatorin oder der Mediator die Einstellung zu dem Konflikt haben. Und so ist das bei den anderen Reflexionsinstanzen, glaube ich, auch.
Sonja, wo stehen wir jetzt mit dem Gespräch auf dem Hintergrund, dass wir diese Zeitschrift, diese Ausgabe ja tituliert haben mit Abgrenzung und Isolation? Was braucht's noch? Haben wir das Thema gut erfasst jetzt und Nils die richtigen oder die passenden Fragen gestellt, um mit unseren Fragestellungen aus der Zeitschrift einen Schritt weitergekommen zu sein?
Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck, ne, davon bekommen, was es so mit dem Thema Polarisierung so auf sich hat, wie differenziert die Diskussion darüber ist und was das aber auch, und das fand ich wirklich sehr erhellend in dem Gespräch, was das auch für eine mediatorische Praxis bedeuten kann. Also es gibt keine einfachen Lösungen im Umgang damit. Und andererseits, ja, es ist halt für diese Praxis etwas, was schon immer gemacht wird. Im Hinblick auf Abgrenzung kam mir nochmal der Gedanke, naja, auch wir Mediatorinnen und Mediatoren üben uns da ja in Abgrenzung, weil auch wir bringen ja bestimmte Haltungen mit. Also sozusagen so das Damoklesschwert der Neutralität ist da ja auch nicht immer gegeben. Und was machen wir damit? Das kam mir nochmal als Gedanke.
Nils, letzte Gelegenheit, noch die wichtigen Dinge aus deiner Forschung noch mitzuteilen, die wir gar nicht angefragt haben, aber die vielleicht doch in dem Zusammenhang gesagt werden müssen, um da noch einen Aspekt ins Auge zu bekommen. Was ist noch wichtig, wenn wir über Polarisierung nachdenken und dann wieder in Kommunikation, Konflikte und dergleichen zu gehen?
Was ist noch wichtig? Das ist so viel. Und gleichzeitig haben wir so viele tolle Sachen besprochen. Um das nochmal zuzuspitzen, wichtig ist mir schon diese Doppelbewegung. Einerseits zu sagen, der erste Fehler, den man nicht machen darf, ist sozusagen dieses beobachtbare gesellschaftliche Großkonfliktgeschehen auf die Leute als eine Summe von Individuen runterzubrechen und zu sagen, das sind die Meinungen, die da draußen rumlaufen. Ich glaube, wenn man das nicht macht, hat man schon viel gewonnen. Wenn man dann noch einsieht, dass dieser Ordnungsaufbau auch nicht nur malicious intent ist, also im Sinne von Leute machen was falsch, die Presse berichtet falsch und sensationistisch und die Politiker, die hetzen nur noch oder so, sondern dass es ja durchaus auch eine Funktion hat, dann ist noch mal viel gewonnen. Zuletzt, ich meine, ganz am Anfang meines Buches habe ich dieses Zitat vorweggestellt, nur dass du paranoid bist, heißt nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Selbst wenn man sozusagen diese Irrtümer abgeräumt hat, muss man immer noch damit leben, dass es die Probleme, die damit zusammenhängen, gibt. Und dass es insbesondere natürlich mit dem Aufstieg der extremen Rechten eine Polarisierungsachse sich aufgebaut hat, die nochmal spezifisch ist. Und dass man sozusagen auch von der Frage Polarisierung als generelle Diagnose ein Stück weit unterscheiden muss. Weil man schon sagen kann, auch wenn in modernen Demokratien Polarisierung unvermeidbar ist, zwischen wem die sich aufbaut und wer davon profitiert, das ist davon überhaupt nicht festgelegt. Das ist historisch variabel, das ist auch global variabel, auch wenn es also Harmonisierungstendenzen gibt. Und das heißt, es lohnt sich auch darüber nachzudenken. Nur das fordert dann eben, und das wäre dann, glaube ich, mein Schluss, das fordert dann das konkrete Nachdenken über konkrete Akteure, mit deren Aktionen man konkrete Probleme hat und nicht sich die Haare zu raufen über Polarisierung.
Vielen Dank, Nils, für dieses Gespräch und für die Einsichten und Einblicke auch in deine Forschung, die über die Polarisierung hinausgeht. Es war nicht dein erstes Buch und ich und wir hoffen auch nicht dein letztes.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Sonja, jetzt haben wir mit Nils eine gute Stunde gesprochen und auch immer wieder zum Thema Mediation hingeführt, was diese Diagnose bedeuten kann. Wie blickst denn du jetzt nach dem Gespräch auf Mediation im Kontext auch von gesellschaftlichen Konflikten, kommunalen Konflikten?
Ja, was ich aus dem Gespräch mit Nils mitgenommen habe, Sascha, ist, dass es sozusagen keine einfache Antwort auf diese Frage von Polarisierung gibt, aber dass es vielleicht auch eine Art von Arbeit für Mediatorinnen und Mediatoren sein kann, genau diese Unwägbarkeit auch in eine Mediation mitzunehmen. Also das, was die Menschen meinen, wie polarisiert sie dann in einer Mediation zum Beispiel sitzen, heißt nicht, ne, dass das sozusagen auch ihren Haltungen entsprechen muss. Und das kann ja auch eine Aufgabe für die Mediation sein, an sowas mehr oder stärker zu arbeiten, ne? Vielleicht als methodischer Impuls dafür.
Ja, das, was er am Ende sagte, diese zwei Strömungen, die man sozusagen nicht fahren sollte, zu glauben, dass die Meinungen auch so im Alltag rumgeistern, die man also sehr radikalisiert in irgendwelchen Medien wahrnimmt oder Diskussionen über Polarisierung und dass wir da schnell uns selber auf den Leim gehen, das, was wir sehen, beobachten, wahrnehmen in politischen Diskussionen, dann sofort für bare Münze nehmen und dann auf den ganzen Menschen, auf die ganze Bevölkerung übertragen, weil es einfacher ist. Es ist zwar schwerer zu ertragen, irgendwie jetzt sich vorzustellen, die Hälfte der Bevölkerung faschisiert sich, alte Zeiten, dunkle Zeiten treiben wieder hoch und eben, dass das ein Kurzschluss ist, aber eben auch nicht ganz unwahr, aber nicht, weil die Menschen so sind, sondern weil wir so den kommunikative Schlussfolgerung getroffen haben. Also wir gehen uns da selber auf den Leim und das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich als Mediator komme ich ja immer wieder drauf zurück, dass wir so denken, Mediation ist so ein tolles Instrument und darauf haben alle einfach nur gewartet. Und dann erleben wir das überhaupt nicht so. Und dann treffen wir die Schlussfolgerung, okay, die Menschen sind halt noch nicht so weit, sie müssen erstmal geschult werden und damit vertraut gemacht werden, die müssen das erstmal kennenlernen und so. Da gibt mir das nochmal Futter zum Nachdenken und zum Konkretisieren.
Das ist ja vielleicht auch, ne, nochmal so zum Thema des Heftes für die Konfliktdynamik, Abgrenzung und Rückzug. Das ist ja auch vielleicht so ein Thema für die Mediationsszene, wie man sich da abgrenzt von den eigenen Selbstverständnissen, ne, oder Idealen, die man da auch, ja, befördert.
Und dass wir auch geneigt sind, jetzt als Mediatorin die Reihen zu schließen und zu sagen, das ist jetzt unsere Zeit, die Gesellschaft ist polarisiert und wir Mediatoren sind dafür zuständig, ein Forum zu schaffen, dass sie alle wieder zusammenkommen können, aber bitte nur wenn. Und dann kommen wieder ganze Voraussetzungskaskaden. Da sehe ich uns schon auch irgendwie immer wieder in die gleiche Vereinfachungsfalle tappen. Da muss ich irgendwie bei Nils dran denken.
Mir kam im Gespräch mit Nils auch immer wieder mal so das Zitat von den bekannten Kommunikationswissenschaftlern Friedemann Schulz von Thun, die du ja auch schon mal im Gespräch hier hattest, und Bernhard Perksen ins Gedächtnis. Die reden davon, dass Polarisierung eher als eine fruchtbare Zwischenphase in der Auseinandersetzung auch zu betrachten ist. Also eher so eine sehr gesetzte, ne, Einstellung dazu, was Polarisierung ist, und dass man das vielleicht auch eher so in die mediatorische Praxis mitnehmen kann und vielleicht auch als Signal in die Gesellschaft, ne? Das ist etwas, womit wir leben müssen.
Und wie das ausschauen kann, dass das Mediationsverfahren von Mediatoren als ein Angebot präsentiert wird, wo, ich weiß nicht, vorbehaltlos ist zu viel gesagt, aber wo wirklich alle Meinungen willkommen sind, wo die Meinungen produktiv miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass das gleich disziplinierend und dergleichen daherkommt. Das finde ich eine Herausforderung. Und ich glaube, dass da auch Mediation in seinem Angebot weniger, Kollege sagte das jetzt, und das wird bald veröffentlicht in einem anderen Blogbeitrag, weniger weichgespült daherkommen muss.
Dass man da auch mal Tacheles reden können, so.
Genau. Das, was man sozusagen in Jahren des Kommunikationstrainings sich abgewöhnt hat oder versucht hat, anderen abzugewöhnen, dass das auch eine Schattenseite hatte.
Ja, das berührt vielleicht auch den Punkt, wen wir als Parteien in der Mediation sitzen haben. Das hast du ja auch, ne, in deinem Vortrag auf dem Konfliktmanagement-Kongress nochmal betont. Naja, das ist ja auch die Erwartung, dass wir mit Menschen, die ein Verständnis davon haben, wie gute Kommunikation läuft, auch in der Mediation meist sitzen. Und es gibt ja Formate wie zum Beispiel, ne, so die außergerichtliche Streitbeilegung im Täter-Opfer-Ausgleich. Da hat man zum Beispiel auch mit Menschen zu tun, die weniger aus, sage ich mal, ja, solchen eher gebildeten Mittelschichtenmilieus stammen. Und da ist man anders herausgefordert. Und das kann ja auch ganz heilsam sein, ne, aus mediatorischer Praxis heraus.
Was das aber bedeutet im Einzelnen, da bin ich mir noch im Unklaren, auch welche Konsequenzen das hat. Aber das halte ich für eine wichtige Diskussion. in der Mediation. Vor allen Dingen das Thema auch, ne, inwieweit ist Mediation selbst politisiert und eine Arena, die nur bestimmte Meinungen zulässt und der Anspruch, naja, ich sortiere aus als Mediator, wer hier rein darf und wer nicht rein darf und unter welchen Bedingungen und was meine Rolle da drinnen dann auch ist. Ich glaube, da haben wir nochmal auch neue Facetten von alten Diskussionen zu führen. Stichwort Allparteilichkeit, Beteiligtenauswahl, Prozesshoheit. Da, glaube ich, können wir nochmal angesichts der Wahrnehmungen und Veränderungen in gesellschaftlichen Konfliktlagen, dass wir da nochmal auch neu theoretisch drüber nachdenken müssen, über den einen oder anderen Punkt.
Wo würde ich dir zustimmen?
Gut, und bevor wir uns da wieder auseinanderdriften, machen wir hier einen Punkt.
Ja, da glaube ich nicht, Sascha.
Ja. Ja, was denkst du und ihr hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als professionelle Konfliktbegleiter, als Mediatoren, was können wir für unsere Praxis aus dem, was Nils uns dargelegt hat, erläutert hat, was können wir daraus ziehen? Schreibt uns auf den üblichen Kanälen und wir werden das aufgreifen, so wie wir auch dieses Gespräch in angemessene Form gegossen, dann in der Konfliktdynamik der Fachzeitschrift für Mediation verhandeln und entscheiden, dann veröffentlichen werden. Bis dahin, gute Zeit. Sonja, dir alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Podcast auch.